Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Willkommen zum Interview der Woche. Ja, bei mir im Studio ist ein Mann, den die meisten vom Namen her gut kennen, der als Politiker über die Jahre aber immer wieder zum Teil sehr unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen hat. Er war Abgeordneter im Europaparlament, ist Abgeordneter im Bundestag. Er war 10 Jahre Parteivorsitzender. Er kennt sich bestens in außenpolitischen Fragen aus. Er ist Verkehrsexperte und jetzt steht ein Kurswechsel an. Mir gegenüber sitzt Cem Özdemir, genesen und geimpft. Ich grüße Sie, Herr Özdemir.
Hallo, guten Tag.
Was lachen Sie?
Ja, die Vorstellung halt, sicherlich auch für den einen oder anderen, für die eine oder andere Zuhörerin, noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass ich künftig oberster Verantwortlicher im Land sein soll für Landwirtschaft, für Ernährung. Aber es ist eine extrem spannende Aufgabe und so ähnlich war es ja auch bei früheren Themen. Und das hat ja ein bisschen was auch zu tun mit dem, was ich davor getan habe. Es geht ja da auch um das Versöhnen, um das Brückenbauen, darum, dass widerstrebende Interessen so zusammengebracht werden, dass am Ende nach Möglichkeit Win-Win entsteht.
Wir sprechen gleich über die Arbeit der künftigen Bundesregierung, auch über neues Ressort. Ich würde gerne beginnen natürlich mit der dramatischen Pandemielage in Deutschland. Und ich habe mich in der Vorbereitung wieder erinnert, Sie haben sich früh infiziert, richtig?
Ich hatte mich als einer der ersten infiziert, genau im letzten Jahr. Und dann mich doppelt impfen lassen, wie es gehört, mit dem Impfstoff, den es damals gab. Und es hat mich sogar noch ein zweites Mal erwischt, also der sogenannte Impfdurchbruch, was zeigt, dass man das sehr ernst nehmen muss. Jetzt auch die Boosterimpfungen, wobei mich das wirklich wütend macht zu sehen, welche Schlangen es da jetzt gibt davor, dass wir das nicht im Sommer schon besser geplant haben. Manchmal in schwachen Momenten frage ich mich, wann wir Deutschen das Organisieren verlernt haben.
Sie sagen wütend. Auch international wird viel der Kopf geschüttelt, denn man ist überrascht, dass wir angesichts unserer Ressourcen, es war monatelang über genügend Impfstoff da, es nicht hinkriegen. Woran liegt's?
Das ist, glaube ich, eine Mischung aus vielen Sachen. Das ist, dass man, ich meine, denken Sie mal an die Flutkatastrophe damals mit Helmut Schmidt in Hamburg als Bürgermeister, wie er da Unglaubliches geleistet hat. Man fragt sich manchmal, ginge das heute überhaupt noch? Oder würden dann die Verantwortlichen die Verantwortung hin und her schieben zwischen Bund und Ländern, zwischen Regierung, Opposition? Das muss anders werden. Jetzt ein aktuelles eigenes Beispiel. Nach meiner Genesung, der Genesungsnachweis ist ohne QR-Code von der Behörde. Dann musst du damit zur Apotheke gehen, musst es da nochmal einscannen lassen, damit du einen QR-Code hast, den du dann wiederum in die App einspeisen kannst. Das ist ja auch beim Digitalisieren. Wir sind ein Entwicklungsland und das ist die Aufgabe der nächsten Regierung, da dafür zu sorgen, dass Deutschland wieder vorne mitspielt und dass man nicht mehr lacht, wenn man an uns denkt.
Hinter uns liegen zugegebenermaßen ja politisch hochintensive Monate. SPD, FDP und Grüne, auch Sie persönlich, haben wochenlang den Koalitionsvertrag ausgehandelt. Hat die Ampel die Eskalation der Pandemie in dieser Zeit vorübergehend aus dem Blick verloren?
Ich würde nicht sagen, aus dem Blick verloren, aber zumindest ist ein Fragezeichen entstanden, ob alle drei Partner die gleiche Analyse haben der Lage. Stichwort, wie nennt sich das, Freiheitstag und so weiter. Da konnte man schon kleine Fragezeichen haben, aber jetzt nach vorne gerichtet. Die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, sind gut. Die Länder können aktiv sein, sie müssen es auch machen. Und trotzdem sage ich, werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, nochmal uns die Lage anzuschauen und zu gucken, ob wir da nochmal nachsteuern müssen. Auch das Thema Impfpflicht gehört auf die Tagesordnung. Ich meine, auf der einen Seite steht Neverending Pandemie und auf der anderen Seite steht, dass wir da rauskommen müssen, damit
aber,
wir...
Aber warum sagen Sie, dass die Maßnahmen gut waren? Ich meine, wir haben es auch gerade wieder in den Nachrichten gehört. Die Leopoldina hat sich gestern unmissverständlich zu Wort gemeldet. Ja, sie haben das Infektionsschutzgesetz geändert, aber es hat Defizite.
Bei darum extrem muss ich jetzt auch nochmal auf die Tagesordnung und darum ist es gut, dass die Länder zugestimmt haben und dass die da jetzt nicht Oppositionsreflex gemacht haben. Das ist eine Krise von nationalem Ausmaß. Da geht es jetzt nicht um Parteien, sondern da geht es darum, dass alle, die bei Trost sind, da würde ich jetzt mal die AfD ausnehmen, aber alle demokratischen Parteien, denen es um Deutschland geht, denen es um die Menschen geht, denen es darum geht, dass wir gemeinsam da rauskommen, die müssen da jetzt eng zusammenarbeiten. Infektionsschutzgesetz werden wir nochmal anpacken müssen. auch das Tabu Impfpflicht kann kein Tabu sein. Aber man kann schrittweise.
Wenn Sie sagen anfassen, was soll sich ändern? Die Leopoldina kritisiert, dass es keine Kriterien gibt, wann die Länder bestimmte Maßnahmen ergreifen können oder müssen. Und die MPK sei die einzige Möglichkeit der Koordination. Das ist nun das eine Forum, von dem die Deutschen nun wirklich genug gesehen haben. Und sie scheinen mir, was dieses Format angeht, unendlich müde zu sein.
Deshalb ist es gut, dass der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt einen Krisenstab im Kanzleramt einrichtet. Das muss Chefsache sein. Der Kanzler ist derjenige künftig, der da den Hut auf hat, zusammen mit den Ministerpräsidenten, zusammen mit Opposition und Regierung. Und gehen Sie mal davon aus, wir werden da alles Nötige tun, um Menschenleben zu retten. Das ist das Ziel Nummer eins. Menschenleben retten, gleichzeitig raus. Wir müssen schneller werden beim Impfen. Wir müssen die überzeugen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, denen sage ich, Freiheit kommt auch einher mit Verantwortung. Wer das Letztere nicht versteht, wir werden nicht zulassen, dass diejenigen, die sich diszipliniert verhalten, die an Wissenschaft glauben, die nicht daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die weiterhin leiden müssen unter denjenigen, die glauben, dass sie Sonderrechte genießen. Alle Bürger sind gleich im Land und niemand steht über dem Gesetz und niemand steht über dem Recht.
Aber wir sind halt immer noch in dieser Phase, in der man eigentlich mehr oder weniger von zwei Regierungen sprechen könnte. Die Kanzlerwahl ist für den 8. Dezember terminisiert und selbst Robert Habeck spricht davon, es geht eigentlich um Stunden und nicht um Tage. Erinnern wir uns mal daran, in wie guter Erinnerung der Merkel-Steinbrück-Moment war. Für alle. Einfach als Appell, als ein Moment, der so eigentlich noch nicht passiert ist. Heute Abend beste Sendezeit, Scholz und Merkel aus dem Kanzleramt, ein live gemeinsamer Appell. Wäre das angemessen?
Das weiß ich nicht, ob Sie das nicht schon längst planen, aber ich weiß, dass Sie in enger Abstimmung sind und da eng zusammenarbeiten. Das muss auch so sein. Ich meine, ich habe jetzt gerade vieles kritisiert bei uns im Land, aber ich will auch mal was loben. Die Art, wie der Regierungswechsel passiert, also dass man da eng miteinander spricht, die scheidenden Ministern mit den designierten Ministern, die Kanzlerin ihren Nachfolger nach Rom mitgenommen hat, um ihn den anderen Staatschefs vorzustellen, das ist auch was, da bekomme ich viel Rückmeldung. Sie wissen, ich war auch schon mal für Außenpolitik zuständig und kenne da eine Menge Leute in anderen Ländern. Die melden mir alle zurück, das würde man sich auch in anderen Ländern wünschen. Ich meine, selbst in demokratischen Ländern wie den USA ist es nicht der Fall. Denken Sie an den Abschied von Trump, der erstmal einen Scherbenhaufen hinterlässt. Da will ich mich auch ausdrücklich bedanken bei der scheidenden Bundesregierung, dass die das sehr kollegial machen. Und die Pandemie wird uns auch mit beschäftigen, denn wir werden die Union brauchen.
Ich hoffe, der Dank verdeckt nicht den Blick auf Ehrlichkeit, wenn wir zurückschauen. Denn jetzt gerade in diesem Moment, wo wir den Impfstoff am dringendsten benötigen, ist er plötzlich wieder knapp. Jens Spahn sorgt mit Äußerungen über Moderna und BioNTech für Verwirrung.
Ich will da nicht ich frage Sie aber
trotzdem, ist Jens Spahn an dieser Aufgabe gescheitert?
Naja, ich meine, die Diskussion um die Nachfolge des CDU-Vorsitzes ist, glaube ich, eine Antwort auf Ihre Frage. Mehr kann man da, glaube ich, nicht sagen. Ich will da nicht nachtreten, aber ich habe manches nicht verstanden. Ich meine, dass wir früher mobile Impfzentren gebraucht hätten, dass wir früher auch mehrsprachig hätten agieren müssen. Das kann man übrigens bei mir nachlesen, dass ich das gesagt habe, weil ich kenne mich ja ein bisschen aus in der Szene und wusste, wo eben Leute bestimmte Informationen nicht bekommen, wo dann irgendwelche Verschwörungsmythen transportiert werden, dass wir da nicht klüger vorgegangen sind, dass wir nicht das Impfen stärker propagiert haben, sodass man dem gar nicht entgehen kann, dass einem das überall begegnet. Andere Länder können es doch auch, das habe ich nie verstanden. Aber ich sage nochmals, wir haben irgendwann als Deutsche das Organisieren verlernt. Und das müssen wir dringend wieder lernen. Das ist ja nicht nur da so. Schauen Sie, wie lange bei uns die Prozesse dauern, wie bürokratisch es zugeht. Ich meine, wenn es brennt, dann liest man nicht aus der Brandschutzverordnung vor, dann handelt man. Und da müssen wir wieder hinkommen und die Ampel wird ihren Beitrag dazu leisten.
Herr Özdemir, seit Donnerstagabend wissen wir, dass Sie Landwirtschaftsminister werden sollen. Seit wann wussten Sie das?
Ich wusste es auch nicht viel früher. Ich wusste, dass das eine mögliche Option sein kann, aber viel früher wusste ich es auch nicht. Und dementsprechend bin ich jetzt gerade dabei, fleißig mich einzuarbeiten, wie sich das natürlich gehört, weil ich das sehr ernst nehme. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht um die Existenz von Bäuerinnen und Bauern. Es geht auf der anderen Seite um, wir alle sind 82 Millionen Konsumenten, Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das zusammenzubringen mit Tierwohl, mit Klimaschutz, Nichts Geringeres ist meine Aufgabe.
Ich will noch kurz bei der Entscheidungsfindung bleiben. Es ging ja in diesen Stunden, was die Verteilung der Ressorts für die Grünen anging und dann die personelle Zuordnung ein bisschen hin und her. Wussten Sie denn schon früher, jenseits des Ressorts, dass Sie dem Kabinett angehören würden?
Nein, es gibt keine Erbhöfe bei uns. Schauen Sie, das ist irgendwie klar, dass die beiden Parteivorsitzenden, dass die das Prä haben. Und ich habe meine Rolle, als ich nach 10 Jahren als Bundesvorsitzender ausgeschieden bin, freiwillig ja, so verstanden, dass ich unterstütze, mit anpacke, helfe. So habe ich das im Wahlkampf gemacht. Ich habe viele Termine auch für die 2 wahrgenommen, habe versucht, da, wo ich helfen kann, zu helfen. Sei es jetzt mit dem Draht in Richtung Wirtschaft, sei es in Wähler, die vielleicht uns eher mit Fragezeichen entgegenstehen, sei es aus Sicherheitsfragen, sei es, weil sie sich fragen, können die das mit der Integration? Und so habe ich meine Rolle auch danach gesehen. Ich wurde eingeteilt, Wirtschaft zu verhandeln. Das habe ich federführend verhandelt. Ich glaube, das haben wir nicht schlecht verhandelt im Team. Mhm. Haben da viel für die Grünen rausgeholt, viel für die Sache rausgeholt. Und danach habe ich so wie andere auch gewartet, wie die Entscheidung ist. Und natürlich verhehle ich nicht, dass ich auch ein bisschen gehofft habe. Aber am Ende entscheiden die beiden Bundesvorsitzenden, sie entscheiden richtig.
Zwei Personen, die sich so lange in der Partei aufhalten und Funktionen wahrnehmen, die kennen sich natürlich. Verhältnis zu Anton Hofreiter intakt?
Absolut. Er hat mir gestern geschrieben, gratuliert. Das finde ich hochanständig. Und umgekehrt weiß er von mir, dass ich auch schon bei Jamaika mich dafür eingesetzt habe, dass er da auch eine wichtige Rolle hat in der Exekutive. Und daran hat sich nichts geändert. Persönlich eine hohe Wertschätzung. Das sage ich nicht über alle. Und ich sage das auch nicht über alle in meiner eigenen Partei. Er ist kein Intrigant. Er ist eine ehrliche Haut. Und er ist ein toller Experte. Und ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich ihn da nicht um Rat fragen würde, auch jetzt für meine Aufgabe.
Sehen Sie eine Perspektive für ihn? Weil das fragen sich viele.
Ja, die wird das sicherlich kriegen. Ich meine, wir regieren jetzt bald Deutschland und wir brauchen da auch Anton Hofreiter und der wird da seine Rolle haben.
Es war ja nicht das erste Mal, dass Sie als Personen aufeinander stießen. 2019 standen Sie gegeneinander im Kampf um den Fraktionsvorsitz. Damals setzte sich Anton Hofreiter durch. Herr Özdemir, ist das ein Zeichen dafür, dass das Gewicht der, und ich nenne Sie jetzt mal plakativ, Realos in der Partei über die Jahre gewachsen ist?
So würde ich das nicht sehen. Ich sage Ihnen auch gleich warum, aber nochmal zu dem Fraktionsvorstandswahl damals, ja, zu der Fraktionsvorstandswahl. Ich habe eine Menge Leute gehört, die gesagt haben, am liebsten hätten wir Anton Hofreiter und Cem Özdemir gewählt. Weil den merkt man an, die könnten miteinander, aber das ging halt nicht. Ich meine, einer von uns beiden hätte sich umoperieren lassen wollen, er wollte es nicht, ich wollte es auch nicht, also ging es eben nicht. Jetzt zu der anderen Frage. Das glaube ich deshalb nicht. Weil ich mache zum Beispiel oft die Erfahrung, dass ich Leute kenne und hochschätze und extrem achte und auf deren Sachverstand höre, die gehen auf ein anderes Flügeltreffen wie ich. Die sind beim linken Flügel, aber extrem pragmatisch unterwegs, fachlich exzellent und von denen kann ich viel lernen. Und da gibt es andere Leute, die gehen auf das Flügeltreffen, auf das ich gehe. Mhm. Und da denke ich immer, um Gottes Willen, wenn ich da zuhöre, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Das sortiert sich längst nicht mehr danach, sondern wonach sich sortiert, ist Qualifikation. Ob man brennt für das Thema, ob man was machen möchte, ob man gut verhandeln kann.
Das
so
heißt,
muss Politik sein.
Können Sie als Vertreter Prominenter der Partei nicht nur Ihren Koalitionspartnern, eigentlich auch uns allen versichern, dass Flügelkämpfe bei den Grünen keine Belastung sein werden für diese Koalition?
Das kann ich weder für die Grünen noch für die anderen Parteien versprechen. Auch die SPD hat ja nun spannende Auseinandersetzungen hinter sich bei der Frage des Parteivorsitzenden und so weiter. Und auch wir sind eine bunt zusammengewürfelte Partei, das macht uns auch aus.
Aber das war ja lange Zeit fast vergessen, diese Flügel. Ja, Robert Habeck, Annalena Baerbock wurden gepriesen für die Tatsache, dass sie die Partei nach außen zumindest befriedet haben. Droht das jetzt wieder aufzubrechen?
Schauen Sie, wir sind jetzt nicht mehr eine Partei, die jetzt vor allem aus der Opposition heraus zu kritisieren hat, sondern wir sind jetzt Regierung bald. Das heißt, alles, was passiert, sind wir. Alle Fehler sind wir. Wir können es auf niemanden mehr schieben, außer auf uns selber. In der Verantwortung müssen wir handeln. Wir haben gerade zu Beginn über die Pandemie gesprochen, die nicht nur nicht vorbei ist, sondern wir lernen ja gerade neue Buchstaben des griechischen Alphabets. Und wir sehen, wie ernst es ist. Das heißt, es geht um Menschenleben, es geht um Existenzen. Unsere Entscheidungen treffen in das tägliche Leben von real existierenden Menschen ein. Da geht es nicht mehr um Flügel, da geht es nicht mehr um Befindlichkeit, sondern ab jetzt sind wir verantwortlich fürs gesamte Land, nicht nur für 14,8%. Und so muss jeder von uns und jede von uns reden, auftreten und Politik machen. Wer das nicht macht, hat die Aufgabe nicht verstanden und versagt vor der Herausforderung.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk und wir reden mit Cem Özdemir, designierter Landwirtschaftsminister. Das wissen wir seit wenigen Tagen. Herr Özdemir, warum werden Sie nun ausgerechnet Landwirtschaftsminister? Es hätte Kandidaten gegeben, die von der Materie nun mit Respekt deutlich mehr Ahnung haben.
Wahrscheinlich, das mag so sein, aber ich glaube, dass die fachliche Kompetenz das eine ist und das andere ist, dass man mit den Leuten reden kann oder schwätzen kann, wie man bei uns auf Schwäbisch sagt, dass man unterschiedliche Interessen zusammenbringt, dass man vor allem zuhört, dass man bereit ist, einen Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube, die sich mich da ausgesucht haben für diese Rolle, haben mir zugetraut, dass ich mich schnell in Themen einarbeiten kann und dass ich vor allem Brücken bauen kann. Ich meine, ich habe die Armenien-Resolution ja nicht durchgesetzt gegen alle anderen, sondern am Ende ging sie durch mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung im Deutschen Bundestag, nachdem die damalige scheidende Bundeskanzlerin und der damalige scheidende Außenminister beide gesagt haben, die wird nicht kommen. Sie ist gekommen bei einer Enthaltung, einer Gegenstimme. Also ein bisschen was verstehe ich vom Zusammenbringen.
Und ausgerechnet auch wegen dieser Expertise hätten viele gedacht, na, vielleicht wird er Außenminister, wenn er ins Kabinett kommt. Und ich vermute, sie hätten nicht Nein gesagt. Ich habe gestern in einem Interview...
Dass ich weglaufe vor der Verantwortung, dafür bin ich, glaube ich, nicht bekannt. Aber wir haben jetzt eine sehr gute grüne Außenministerin, Annalena Baerbock. Und ich freue mich, da sie nach Kräften zu unterstützen.
Ich habe gestern in einem Interview, das Sie gegeben haben, in der Stuttgarter Zeitung gelesen, Ihr Vater war Bauer, bevor er nach Deutschland kam. Und er kam 1961 nach Deutschland vor
ihrer... Nicht ganz 63, das 63. ist nicht rauszukriegen aus den Archiven. Das hat irgendjemand mal geschrieben und so, dass auch dass meine Mutter Lehrerin sei. Es ist nicht rauszukriegen
aber
aus den
Aber es war Archiven. Vor ihrer Geburt.
Es war deutlich vor meiner Geburt, dass er Bauer war, weil ich bin ja in Deutschland geboren, also kann ich nicht dabei gewesen sein. Er war tatsächlich Bauer in der Türkei aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, sehr armen Verhältnissen, hat den Vater früh verloren, musste dann anpacken in der Landwirtschaft und hat mir das immer erzählt, harte Arbeit, schwer das Brot zu verdienen. Und was er mir beigebracht hat, ist Respekt vor der Arbeit von anderen. Und den Respekt, den habe ich nicht verloren.
Ich verstehe das richtig. Das ist mehr eine Anekdote als eine inhaltliche Brücke, die in das neue Ressort trägt.
Naja, das alleine würde mich jetzt, glaube ich, nicht empfehlen. Sonst würde man ja sagen, okay, 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen, back to the roots. Das allein nicht. Aber ich könnte jetzt natürlich noch anekdotisch hinzufügen, Sie reden mit dem ehemaligen Botschafter des deutschen Bieres. Also der Brauerbund hat ja nun auch mit Landwirtschaft zu tun, da hatte ich schon mal Berührung. Sie reden aber auch mit dem ehemaligen Botschafter des deutschen Brotes. Da sind wir schon noch stärker im Thema drin.
Alles sehr beeindruckend. Also, sagen Sie mal.
Insofern hatte ich schon mit dem Thema zu tun.
Sie haben das Stichwort gerade gesagt, Gastarbeiterabkommen. Wir hatten mit Philipp Rösler bereits einen Bundesminister mit nicht deutscher Herkunft. Aber der Fall lag anders. Er wuchs in einer deutschen Familie auf. Sie sind ein Kind klassischer Gastarbeiter aus der Türkei. Ein Novum im Kabinett, im Bundeskabinett. Wird das zu Recht so herausgestellt?
Ich glaube, eines Tages wird es keine Rolle mehr spielen, aber es spielt doch eine Rolle. Es hat natürlich auch damit zu tun, ich habe es vorher schon gesagt, dass wir im 60. Jahr des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens sind. Wir hatten ja auch mit anderen Ländern, das erste mit Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, ehemaliges Jugoslawien, Marokko, Tunesien, solche Anwerbeabkommen. Und da kamen Leute, die Arbeiten getan haben, die damals Deutsche im Wohlstand nicht mehr tun wollten, unter Tage, Stahl, Automobilindustrie, you name it und so weiter. Und so kamen auch meine Eltern nach Deutschland. Und das ist dieser Arbeiterstolz, dass unsere Kinder es mal besser haben sollen. Und ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern den Moment, wenn ich tatsächlich Minister werde, noch erlebe. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben. Und natürlich spielt das indirekt eine Rolle. Schauen Sie, ich habe eine Zuschrift bekommen, das werde ich nicht vergessen. Da hat einer mir geschrieben, bei den Tausenden von SMSen, die ich alle noch nicht gelesen habe. Und ich entschuldige mich hier schon mal für die späten Antworten. Du kommst jetzt dahin, wo noch keiner von uns war. Das berührt mich sehr. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich weiß, dass ich da eine besondere Verantwortung habe für das Thema erstmal, dass ich es gut mache, für die Anliegen der Leute. Aber ich habe da nochmal einen zweiten Hut auf. Und der zweite Hut ist, dass ich weiß, das hat mir mein Vater mal gesagt, als ich Abgeordneter wurde, wenn du einen Fehler machst, ist es anders, wie wenn andere einen Fehler machen. Das ist nicht so, wie wenn Robert, Annalena oder Anna oder Anne oder anderen Fehler machen. Ja. Deine Fehler sind immer Fehler, die alle Migranten gemacht haben. Also reiß dich am Riemen Und Sie können sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn Sie das ständig im Ohr haben, diesen Sound. Reiß dich am Riemen, konzentrier
dann,
dich.
Dann will, ich das neue, dann will ich das neue Thema aufnehmen. Landwirtschaft und Ernährung im Koalitionsvertrag, das beginnt mit der Absicht einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung. Frau Klöckner als bisherige Ministerin ist damit gescheitert. Wie soll das aussehen?
Also erstmal will ich Renate Künast und dem Verhandlungsteam danken. Ich habe ja Wirtschaft verhandelt, nicht Landwirtschaft. Sie hat es verhandelt mit all ihrer Erfahrung als erste Ministerin, die es schon mal gab von den Grünen für das Ressort. Die wird mir da auch eine wichtige Ratgeberin sein. Schauen Sie, wir treten völlig neu an. Das ist die gute Chance. Wir sind da nicht in der Verpflichtung mit irgendwelchen Verbänden und so weiter, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, sondern ich höre erst mal zu. Ich werde mich einarbeiten. Okay. Und dann werde ich die Koalitionsvereinbarung abarbeiten. Das ist mein Auftrag und es gibt ja auch schon Vorarbeiten. Ich fange ja nicht bei Null an. Es gibt die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ZKL, die hat Spannendes vorgelegt. Da ist auch eine Unterschrift des Bauernverbandes drunter. Ich hätte mir gewünscht, dass die scheidende Bundesregierung das auch stärker zu ihrer Arbeitsgrundlage gemacht hat. Das ist ja im Regal einfach vor sie hingestaubt.
Also dieses
das
Vorhaben,
werde ich abarbeiten.
Das ist im Werden, höre ich, für 2022 sehr konkret im Koalitionsvertrag. Also Sie sind da unter Zeitdruck, das kommt und es soll verbindlich kommen. So ich höre, es gibt europarechtliche Bedenken. Zumindest gab es sie von den bisherigen Amtsträgern. Gespannt, wie sie da rauskommen. Sie wollen einen Tierschutzbeauftragten. Braucht es neue Titel?
Der Tierschutz ist vielen Menschen im Land zu Recht wichtig. Und es muss klar sein, dass es jemanden gibt, der oder die sich um das Thema kümmert, uns da auch auf die Finger schaut, uns da auch immer wieder dran erinnert, schneller zu sein. Ja, wir haben das gesagt, das geht auch um das Thema nicht nur verbindliche Tierhaltungskennzeichnung. Wir wollen den Ökolandbau auf 30% hochsetzen bis 2030. Wir wollen das Tierschutzgesetz verbessern, Qualzucht, Amputation endlich beenden. Wir wollen die Haltungsstandards verbessern.
Ich drücke ein bisschen, Herr Özdemir, weil die Zeit drängt. Es gibt etwas, das ich nicht finde in diesem Vertrag. Für Ernährung sind Sie auch zuständig. Ich finde keine Zuckersteuer oder keine Limosteuer, wie immer man das nennt. Ein weiterer Punktsieg für die FDP?
Ja, also Sie ahnen es, wir sind drei Koalitionspartner und da muss man sich einigen. Was wir aber haben, ist, dass wir gerade mit Blick auf die Kinder eine Ernährungsstrategie bis 2023 reingeschrieben haben. Das haben Sie sicherlich auch gelesen. Und was den Vater und den Erzieher, der ich ja auch Gelernter bin, freut, ist, dass wir reingeschrieben haben, dass wir die Verpflegung in Kitas, Schulen, Mensen verbessern wollen, dass wir da die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktualisieren und die Gemeinschaftsverpflegung als Standard etablieren wollen. Also das Thema haben wir auf dem Schirm. Gehen Sie mal davon aus, ich werde an den Themen dran sein, auch schon aus privatem Interesse, weil ich sehr viel Wert lege auf gesunde Ernährung.
Sie waren bisher Vorsitzende im Verkehrsausschuss. Das Verkehrsressort ging jetzt an die Liberalen. Volker Wissing wird Verkehrsminister und er setzt Signale, da ist er noch gar nicht im Amt. Es gibt eine Diskussion um die Entlastung von Dieselfahrern, falls sie höhere Spritpreise an der Säule zahlen müssen. Sagt er, sollen die durch die Kfz-Steuer ausgeglichen werden? Müssen die Grünen sowas jetzt in Zukunft schlucken?
Ich werde Sie ja jetzt hier keine Debatte führen mit Kabinettskollegen über das Radio, da bitte ich um Nachsicht. Aber dem Thema bin ich ja verbunden, wie Sie wissen. Und ich habe das Thema auch mitverhandelt, nämlich über die Wirtschaft habe ich mitverhandelt, dass das Ende des fossilen Verbrenners kommt. Insofern geht es jetzt nicht darum, den fossilen Verbrenner zu verlängern, sondern es geht ihn zu beenden. Das steht so in der Koalitionsvereinbarung drin. Da steht ein Satz drin, der ist an Klarheit im Vergleich zu manchen anderen Stellen nicht zu überbieten. Den habe ich selber reingeschrieben. Nämlich. 15 Millionen Elektromobile bis 2030. Voll elektrisch, auch keine Hybrid. Das bedeutet, wenn man gut rechnen kann, und ich ging in Baden-Württemberg auf Schulen, bis 2030 ist das Ende des fossilen Verbrenners besiegelt. Das ist der Koalitionsauftrag. Punkt, Ende.
Freuen Sie sich auf das neue Amt? Darf ich das zum Schluss fragen?
Absolut, weil das ist eine hammer ehrgeizige Aufgabe und dass mir das zugetraut wird, ist ein tolles Kompliment. Ich gehe es mit Demut an.
Herr Özdemir, das war das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie das zu einem so frühen Zeitpunkt mit uns gemacht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ebenfalls, danke.
Das war das Interview der Woche. Klaus Remmel sprach mit Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen, ehemaliger Bundesvorsitzender und designierter Landwirtschaftsminister.